Da traut man sich ja kaum, jetzt auch noch was zu machen nach so einem Lied. Aber ich habe auch ein Lied, was Ähnliches. Ihr kennt das bestimmt. Das geht so. Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Also selbst Sie, die von Ihnen jetzt überhaupt nicht mitsingen konnten, weil Sie das Lied nicht kannten, den Text kennen Sie alle, oder? Also ich bin damit aufgewachsen. Ja. Die besondere Version unserer Gemeinde, unserer Weihnachtsgeschichte beginnt nämlich auch mit Fragen. Neugierige Fragen. Und wir haben das gesehen in der ganzen Klammergeschichte, die ganze Geschichte, die fragwürdige, interessante Geschichte, endet auch mit Fragen. Oma, ich verstehe noch immer nicht genau, warum Jesus unter einer Brücke geboren werden musste. Und wieso waren ausgerechnet Obdachlose die Ersten, die Jesus gesehen haben? Flüchtlinge, die ersten Besucher. Warum? Also ich finde, ihr habt, Kompliment, diese alte Geschichte ganz passend in die Neuzeit übertragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber mir haben sogar besonders die Zugansagen gut gefallen. Ausstieg links und so, sagenhaft. Und die Fragen, die man ja an diese Geschichte stellen kann, die sind ja durchaus berechtigt. Und viele, die jetzt heute Abend mit uns zusammen diesen Weihnachtsgottesdienst feiern, ihr habt ja auch noch ganz andere Fragen an diese Geschichte. Man könnte zum Beispiel mal anfangen und sagen, ja, Jungfrauengeburt, da hätte ich aber schon noch die eine oder andere Frage. Oder man könnte sagen, das Kind in der Krippe. Es heißt ja in der Bibel, das sei ein Mensch und Gott gewesen. Also okay, Mensch, darauf können wir uns ja noch einlassen. Aber Gott? Außerdem sowieso, wie steht es denn um die Verlässlichkeit der Bibel? Dieses uralte Buch mit seinen alten Geschichten, heute noch, das ist doch keine reale Geschichte, das sind doch bloße Geschichten. Die kann man ja, aber man muss sie nicht glauben. Und die Oma, die musste auch nachdenken am Schluss. Hat dann aber doch eine Antwort gewusst. Sie sagt nämlich, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, dann sieht man, dass Gott ein Gott für alle ist. Es ist ihm egal, wie viel man besitzt, aus welchem Land man kommt, welche Hautfarbe man hat. Gott liebt jeden Menschen. Und zwar ohne, dass der Mensch auch nur das Geringste dafür tun muss. Also Sie sind es ja gewohnt, Fragen zu stellen. Sie stellen Fragen ans Leben. Die Eltern stellen in bestimmten Situationen Fragen an die Lehrer ihrer Kinder. Wir stellen Fragen an die Politik. Und wir stellen auch Fragen an Gott. Oft sind das ziemlich kritische Fragen. Wie kann das sein? Wie kommen Sie dazu? Wie kann Gott das zulassen? Nicht selten fragen viele gar nicht mal mehr. Sie sind einfach egal. Sie lassen es einfach laufen und erwarten gar nichts mehr. Jesus, der Sohn Gottes, kommt in die Welt und ich glaube schon, dass das Fragen aufwirft. Aber könnte es nicht sein, dass ähnlich und anders wie in diesem Anspiel, das ja auch ganz anders die Weihnachtsgeschichte gezeigt hat, wie wir sie gewohnt sind, dass auch das mit der Fragerei diesmal anders läuft, als wir es gewohnt sind? Dass nämlich nicht wir die Fragen stellen, sondern dass Jesus uns, Ihnen, Fragen stellt. Der, zu dessen Fest wir gerade jetzt hier sitzen, stellt uns Fragen. Vor gefühlten 300 Jahren hat Vicky Leandros mal ein Lied gesungen mit dem Titel Die Liebe stellt keine Fragen. Ich glaube, dass das bei Jesus anders ist. Seine Liebe zu uns ist so stark, sein Interesse an uns ist so groß, dass er tatsächlich Fragen stellt, Fragen an uns. Und ich habe mir die nicht ausgedacht. Ich will mal ein paar wenige Stellen, ich habe mal nachgeguckt, in der Bibel sind die zu finden. Ich glaube, die sind total aktuell, auch heute noch. Die erste Frage, man kann sie nachlesen im Matthäusevangelium, heißt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selber dabei unheilbar Schaden nimmt? Nun, das sagen wir immer, Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Geschenke, Christbäume und Leckereien. Christbaum werden Sie bei uns mal vergeblich suchen, dafür haben wir eine wunderschöne Krippe. Man muss, damit man sie sehen kann, vielleicht nachher mal kurz vorbeigehen. Vielen Dank auch den Mitarbeitern, die das möglich gemacht haben. Ich habe mich schlau gemacht und in einer internationalen Studie herauslesen können, dass die Deutschen in diesem Jahr über 70 Milliarden Euro für die Weihnachtstage ausgeben. Das ist eine absolut unvorstellbare Summe, jedenfalls für mich. Dann habe ich das mal pro Haushalt umgerechnet. Das Weihnachtsbudget liegt im Schnitt pro Haushalt bei uns in Deutschland bei 668 Euro. Jetzt können Sie mal schauen, ob Sie drüber oder drunter liegen. Das geht drauf für Weihnachtsgeschenke natürlich, für gutes Essen und Trinken, die Fahrt zu Oma und Opa oder zu sonstigen Verwandten über die Feiertage oder auch die Reisen in den Weihnachtsurlaub. 668 Euro, übrigens im internationalen Vergleich liegen wir damit auf Platz 5. Es gibt also da noch Steigerungsmöglichkeiten. Ich frage mich jetzt, welche pekuniäre Liquidität hat wohl ein normaler Mensch damals im ersten Jahrhundert gehabt, als Jesus geboren wurde? Was konnte der so ausgeben zur Geburt Christi? Unsere Möglichkeiten in Europa toppen das um ein Vielfaches. Erlebnisshopping, Karriere, viel schnelles Geld. Die Frage ist, die stelle ich jetzt mal so, kommt unser Inneres dabei mit? Wird unser Weihnachten dadurch sinnträchtiger, tiefer, schöner, wenn es möglichst teuer ist, wenn möglichst viel Geld ausgegeben worden ist? Wird unser Leben reicher und runder, wenn wir viel Geld zur Verfügung haben? Kommt unser Inneres mit? Oder bezahlen wir unsere 60 Stunden, Wochen nicht auch mit der Angst vor morgen und mit einer gewissen inneren Leere? Jesus stellt hier diese Frage und sie ist ihm ganz wichtig. Er sagt mit anderen Worten, Leute, eure finanzielle Absicherung, eure Gesundheit, ja sogar der ganze Glitzerkram, die neuere Stereoanlage, was immer, das ist alles kein Problem, solange du das nicht als deine Lebensgrundlage nimmst. Und als das Kind in der Krippe ein Erwachsener geworden ist, hat er diese Frage in den Raum gestellt. Und er hat gesagt, wenn du über dein Leben selbst bestimmen willst, wenn du allein derjenige bist, der in deinem Leben das Sagen hat, wenn du es festhalten willst, dann wird es dir unter den Händen zerrinnen. Wenn du dein Leben mir dagegen öffnest, dann wirst du das gewinnen. Dann wirst du ein Leben haben, das überströmt vor innerem Reichtum, der auch vor äußerem Reichtum nicht Halt machen muss, aber der dich von innen trägt. Das klingt ja sehr paradox, wenn man das so hört. Aber kennen Sie nicht auch Menschen, die äußerlich gesehen so gut wie alles haben und dabei trotzdem nicht glücklich geworden sind? Und merken wir vielleicht in Europa nicht langsam, dass Haben nicht alles ist und das Sein auch nicht ersetzen kann? Und was den wunden Punkt an dieser Stelle noch deutlicher macht, Jesus weiß, wie viel Angst wir davor haben, dass wir unser Leben verlieren könnten, wenn wir uns ganz auf ihn einlassen, auf das Kind in der Krippe. Eine erste Frage, die Jesus stellt. Eine zweite, die ihr einmal gestellt habt, da bin ich direkt beim Thema wieder. Warum habt ihr denn solche Angst? Sie kennen ja das auch, nicht? Diesen geflügelten Begriff inzwischen, German Angst. Die Deutschen sind ein Volk von Angsthasen, oder wie muss man das verstehen? Jedenfalls ist klar, dass wir alle Angst kennen. Im ganz persönlichen Bereich. Kann ich zum Beispiel am Ende des Monats die Miete bezahlen? Oder wir haben es vorhin im Anspiel gehört, wie sieht das mit meiner Anerkennung aus? Ich habe jetzt mitbekommen, dass in Michaelisdorf, einem Erstaufnahmelager hier in Darmstadt, Menschen, die sich schon sehr, sehr stark integriert haben, die Sprache schon richtig gut konnten, dennoch auch nach Intervention durch Anwälte ausgewiesen werden mussten. Eine ganze Familie. Davor hatten sie Angst. Und jetzt sind sie schon nicht mehr in Europa. Reichen die medizinischen Maßnahmen aus, um eine Krankheit zu besiegen? Auch das ist ein Thema, das manche von uns heute Abend hier beschäftigt. Und in größerem Maß gibt es viele Stellen, an denen uns Angst beschäftigen kann, wo wir uns wenigstens ernsthaft Sorgen machen müssen. Ganz aktuell kriegen wir mit, dass in Polen die rechtsradikale Regierung die EU erfolgreich zu einem Gegner hochstilisiert hat. Und die Möglichkeit, weil die EU interveniert hat, kann sein, es kommt am Ende zum Austritt von Polen aus der EU. Die Folgen, heißt es, ich kann das gar nicht abschätzen, seien unabsehbar. Und das ist ja nur ein einziges Problem auf einer ganzen langen Skala von Dingen, die uns derzeit politisch, wirtschaftlich, sozial beschäftigen. Angst vor der Zukunft. Jesus sagt, Leute, es lohnt sich manchmal eine andere Frage. Warum lasst ihr zu, dass bei euch die Angst den Ton angibt? Was bedeutet es, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist? Gegen alle Angst. Es bedeutet doch, dass Jesus sagt, du kannst mir vertrauen. Ich verstehe, wovor du Angst hast. Aber glaub mir, ich bin trotzdem stärker. Und ich bin auf deiner Seite. Wie sagte die Oma, du musst nichts dafür tun. Ich bin auf deiner Seite. Und das heißt nicht, dass es in Wirklichkeit keine Dinge gibt, vor denen du tatsächlich Angst haben kannst, die dir Angst machen. Es heißt aber, dass du nicht alleine stehst in einem Leben, das durchaus nicht immer leicht ist. Und selbst da, wo du scheiterst, wo die Angst ihr Recht zu bekommen scheint, da sagt Jesus immer noch, ich bin da, ich bin auf deiner Seite. Ob du hier einen Einkaufswagen durch den Park schiebst und den Winter draußen unter der Parkbank verbringen musst, oder ob du nachher nach Hause fährst und einen goldglitzernden Weihnachtsbaum eine schöne Bescherung machst. Ich bin da, ich bin auf deiner Seite. Und du kannst, du sollst handeln. Du kannst dich einmischen. Du brauchst diese Welt nicht sich selbst zu überlassen. Aber auf meinen Maßstäben basierend wirst du etwas verändern können. Ich habe diese Welt besiegt und damit auch die Angst. Eine dritte Frage, die Jesus uns gestellt hat, den Leuten, die mit ihm unterwegs waren, wer ist denn Jesus für sie? Er fragt die Jünger damals, und ihr, für wen haltet ihr mich denn? Wer bin ich denn in euren Augen? Wer ist Christus, dieses Kind im Einkaufswagen, modern gesprochen, wer ist dieses Kind für sie? Natürlich haben sie eine Antwort, klar. Und schon immer haben Menschen damals wie heute die unterschiedlichsten Ideen hier gehabt, wer dieser Jesus sein soll. Über die Historizität kann man nicht diskutieren, das ist erwiesen. Da gab es mal einen, der wurde so als Kind geboren, an dem und dem Ort, zu der und der Zeit. Aber was war das für einer? War das bloß ein Mensch? Ein ganz normales Kind? Vielleicht, ja gut, er war ein herausragender Mensch, das schon. Für andere war er ein besonderer Prophet, jemand, der in herausragender Art und Weise Dinge verkünden konnte. Ein geistliches Vorbild. Aber alle diese Vermutungen gehen treffsicher vorbei an dem, was Jesus war. Er war etwas, jemand, das hat es weder vor noch nach ihm gegeben. Vielleicht ist ja für einige von uns, davon gehe ich sogar aus, Jesus so etwas wie ein Beschützer. Möglicherweise ein guter Freund. Viele hier sagen sogar, Jesus ist mein Befreier, mein Retter. Vielleicht ist dieser Jesus ihnen aber auch wirklich egal. Sie stellen gar keine Fragen. Schön, dass sie trotzdem hier sind. Jesus so wie so ein Bild aus früheren Zeiten, das hat man mal im Konfi gehört. Oder so als Kind hat man mal an Tisch gebetet oder man hat was gesungen. Aber dieses Bild ist schon ein bisschen alt und verbraucht und man legt es dann auf den Speicher, so ein bisschen mit der Bildseite zur Wand. Und da liegt es dann zwischen allem anderen Gerümpel. Aber es lohnt sich, da mal wieder genau hinzuschauen, dieses alte Bild vielleicht zu holen und zu schauen, ob das nicht neu gefüllt werden kann. Was an ihm übersehen wir gerne mal? Wo wird dieser Anspruch an uns Menschen, dass er eben nicht nur das Kind in der Krippe, im Einkaufswagen, auf der Parkbank oder sonst wo, ein Wanderprediger, ein Wunderheiler, ein vorbildlicher Mensch oder was auch immer gewesen ist, sondern wo wird uns dieses Bild, dass er Gottes Sohn und Retter ist, unangenehm für uns? Was verstehen wir vielleicht überhaupt nicht? Es lohnt sich, Fragen zu stellen. Aber halten wir Jesus nicht einfach für irgendwen, über den man ein nettes Anspiel erfinden kann und treffsicher zuspitzen? Wir machen ihn sonst womöglich viel kleiner, als er tatsächlich ist. Jesus sagt, jeder kann mir Fragen stellen. Wer mir Fragen stellt, dem will ich antworten. Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und ich gehe mit jedem einen ganz individuellen Weg. Du brauchst noch viel Zeit, dann nimm sie dir. Aber stell mir deine Fragen. Du willst schnell eine Antwort haben. Es gibt genügend Leute, die sind nicht um eine Antwort verlegen. Geh auf sie zu und frag sie. Jeder, sagt Jesus, kann mich kennenlernen. Komm zu mir mit deinen Lebensfragen. Und dann kannst du rausfinden, wer ich wirklich bin. Die letzte Frage, die Jesus stellt, die fasst das im Grunde genommen alles zusammen. Die Oma, ich zitiere sie gut und gerne, liebt jeden Menschen, sagt sie, ohne dass der Mensch was dafür tun muss. Das sitzt so tief in uns drin, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und unser Wert sich in dem widerspiegelt, was wir alles schon hingekriegt haben oder was wir glauben, noch hinzubekommen. Und in Gemeinden ist das leider manchmal auch nicht viel anders. Wer die größte Klappe hat, wer am meisten hier mitarbeitet, der hat eine tolle Position. Manchmal ist das so, glücklicherweise nicht immer. Und deswegen stellt Jesus an jeden von uns heute eine letzte, eine ultimative Frage. Und wenn wir sie positiv beantworten, ist es das besondere Geschenk für jeden Menschen zu dieser Gelegenheit. Die Frage lautet, liebst du mich? Und diese Frage fordert nichts. Jesus macht sich ganz verletzlich. Ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn ihr jemanden fragt, so einen ganz besonderen Menschen, liebst du mich? Was macht ihr, wenn der Nein sagt? Das ist nicht lustig. Und Jesus macht sich verletzlich. Er sagt, egal wie ihr Weihnachten feiert, egal wie ihr euer sonstiges Leben verbringt, mir ist eine Frage die zentrale, die wichtige. Bei all dem, was dir in deinem Leben wichtig ist, wo stehe ich? Und ich möchte da stehen, dass du sagen kannst zu mir, ich liebe dich, weil er das für dich so sieht und so sagt. Weihnachten ist Teil der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und so wünscht sich dieser Gott Beziehung durch Jesus zu ihnen, zu uns, ganz so wie wir sind. Und das ist in der Regel schon schwieriger, als nur viel Geld in die Hand zu nehmen oder irgendwas zu machen. Aber es ist auch so viel erfüllender. Denn wenn wir bereit sind, diese Liebe zu erwidern, uns darauf einzulassen, einen Prozess zu gehen, zu sagen, ich will schauen, vielleicht ist ja doch mehr dabei, als ich bisher gedacht habe. Vielleicht ist dieses Weihnachten ein Punkt, an dem sich mein Denken, mein Fragen erneuert und verändert und ich gehe da nochmal drauf zu. Und da werden wir dann einer Liebe begegnen, die alles toppt, was wir bisher an Weihnachten, an Leben bisher erlebt haben. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen und wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Amen.